Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbio-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir sind schneller zurück als normalerweise gewohnt. Letzte Ausgabe war Donnerstag, heute ist Montag, nur ein paar Tage, weil wir sind wieder zurück im alten Rhythmus. Mussten wir aber auch. Also nach einem Wochenende, an dem die Lakers gegen die Suns verloren haben, an dem die Pelicans ohne Anthony Davis die Nuggets geschlagen haben und sich so langsam die Lakers ranrobben, was ich sehr schön finde, an dem die Celtics mal wieder ausgepfiffen wurden in eigener Halle, müssen wir wieder reden. Wir, das sind der unersetzliche
Ole Frerks
und ich, Max Marbeiter. Was hast du so mitgenommen am Wochenende?
Also dein komisches Team hat irgendwie 4 Overtimes gehabt. Mein komisches Team hat genauso weitergemacht, wie wir das vergangene Woche schon diskutiert haben. Die Lakers haben auch genauso weitergemacht, wie wir es letzte Woche diskutiert haben. Und so dieses von wegen jetzt kommt mal der Hallo-Wach-Moment und es geht in die andere Richtung, ist halt nicht passiert. Jetzt sieht es irgendwie alles gleich noch ein bisschen finsterer aus als vorher. Von daher, interessantes Wochenende.
Ich finde auch, letzte Woche haben wir groß darüber geredet, wie schwierig der Spielplan der Lakers eigentlich noch ist und haben da so diverse Teams aufgezählt. Die Suns hatten wir jetzt halt nicht auf der Rechnung.
Also vielleicht ist das jetzt das Team der Zukunft und vielleicht hat die Zukunft einfach jetzt gerade angefangen. Aber die Theorie wäre eher, dass sie ja gegen einen Gegner spielen durften, der komplett mit sich selbst beschäftigt war und dieses Spiel, also ein weiteres Spiel verkackt hat. Was soll man dazu groß sagen? Also ich meine, was natürlich dann wieder hängen bleiben wird, weil es halt sich über Social Media gut ins Gedächtnis einbrennt, ist halt die Szene, wo LeBron mit völliger Begeisterung einen Inbounds-Pass werfen will, den von hinten gegen das eigene Brett wirft. Das passt so ein bisschen zu der Saison, die da haben. Aber
ja, ein bisschen sinnbildlich irgendwie. Ja. Aber ja, wir haben die letzte Woche viel über die Lakers geredet, deswegen lassen wir es damit auch bewenden, oder? Es gibt ja nichts Neues irgendwie. Genauso wie bei den Celtics. Bei den Bulls gibt es auch nichts Neues, geht ja auch nur rapide bergauf. Fast zumindest. Ich meine, dann wurde wieder verloren am Sonntag. Aber heute geht's stattdessen um die Bucks, die sich so im Schatten dieser ganzen Lärms 2 wichtige Spieler gesichert haben, also mit einem verlängert haben, einen anderen gesigned haben, ob er wichtig wird, mal sehen. Reden wir drüber. Dann küren wir, oder was heißt küren wir? Wir diskutieren ein bisschen drüber, wer für uns momentan der beste Spieler der Liga ist. Hat dann irgendwie auch mit den Lakers wieder zu tun. Kommst du nicht drum rum? Dazu können die Utah Jazz mal wieder aufs Tablett, weil die nämlich vor kurzem oder jetzt am Wochenende die Bucks geschlagen haben, davor die Nuggets geschlagen haben. Dann das Playoff Race im Osten unten und dann am Ende gibt es noch einen Award und natürlich eine Stat der Woche. Bist du damit einverstanden, Ole?
Ja, würde ich schon sagen. Klingt doch gut.
Ja, ne? Mhm. Klingt nach einem soliden Plan. Bevor wir loslegen, aber erstmal wieder zum Geschäftlichen. Und zwar kommen wir nicht drum rum, es geht leider nicht ohne euch. Und wir kommen nicht drum rum, euch auf unsere Patreon-Seite aufmerksam zu machen, auf der ihr uns oder mit der ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr denn wollt, wenn euch denn gefällt, was ihr so regelmäßig oder unregelmäßig von uns hört. Wir freuen uns dann natürlich sehr drüber. Wir freuen uns vor allem auch über die, die es schon tun. Vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo ihr dahin müsst, ganz einfach, patreon.com/korbigerpodcasts. Korbiger Podcast mit
AE.
Vollkommen korrekt. Damit haben wir das Kapitel geschlossen. Boah, sensationell. Ha. Apropos Kapitel. Ja, da hat der Ole noch was für euch.
Genau.
Der Countdown läuft.
Der eine oder andere hat es ja vielleicht mitbekommen. Heute in 2 Wochen erscheint mein Buch, das Nowitzki-Phänomen. Ihr könnt es überall vorbestellen, wo es Bücher gibt. Solltet ihr machen. Also ich fände es cool, wenn ihr es macht.
Ich auch.
Siehst du, Max auch. Und von daher können wir von mir aus jetzt einfach anfangen.
Dann tun wir das. Bestellt das Buch vor und hört uns jetzt zu, wenn es um die Bucks geht. Die Bucks haben nämlich mit Eric Bledsoe verlängert. 4 Jahre, 70 Millionen kriegt er. Und da frage ich mich natürlich, ist das jetzt good so oder ist das eher Bledsoe?
Meine Fresse, ey. Hättest du mich mal vorwarnen können, dass ich meine Beine heben muss für den Flachwitz, der da angeflogen
kommt? Nee, den wollte ich die volle Breitseite geben. Was sagst du?
Ja, hat mich schon ein kleines bisschen überrascht. Also einerseits sportlich irgendwie sinnvoll, weil man, glaube ich, schon in dieser Saison erkennt, dass es ganz gut zusammenpasst mit Bledsoe und den Bucks, nachdem man sich, glaube ich, in der letzten Saison, wo er während der Saison getradet wurde, noch nicht ganz so sicher sein konnte. Die Playoffs waren auch nicht großartig. In dieser Saison spielt er bisher für mich wie ein All-Star. Also ich hätte ihn auch tatsächlich eher als Chris Middleton diese Saison als All-Star gesehen. Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass da vorzeitig eine Verlängerung kommt. Also einerseits, weil Agent Rich Paul, wissen wir sowieso, dann, da das Jahr so gut läuft, hätte es durchaus auch passieren können, dass man halt so ein bisschen den Markt testet. Weil ich habe mir jetzt mal angeguckt, es sind zwar viele Point Guards im Sommer auf dem Markt, aber nach Kyrie Irving und Kemba Walker sind da jetzt nicht mehr unbedingt, also tummeln sich jetzt nicht die Stars. Und Bledsoe wäre dann schon, glaube ich, ein Top-3, Top-4-Name gewesen, zumal ja Spencer Dinwiddie auch schon seinen Vertrag unterschrieben hat. Da wäre vielleicht finanziell sogar noch mehr drin gewesen, aber andererseits hat er es sicherlich dann auch anerkannt, okay, die Situation passt halt sportlich richtig gut. Und die Bucks wiederum haben sich gedacht, okay, wir haben jetzt im Sommer sowieso 30 Personalien zu klären, dann machen wir doch die eine, bei der wir es jetzt schon machen können, so schnell wie möglich. Kann man sicherlich auch drüber reden, ob das clever ist, weil er 29 ist, über die letzten Jahre nicht unbedingt immer damit geglänzt hat, dass er jederzeit so alles gegeben hat und auch schon mit Verletzungen durchaus mal ein bisschen zu tun hatte. Ein gewisses Risiko ist sicherlich dabei, aber andererseits, also ich verstehe es schon von beiden Seiten. Was meinst du?
Ja, ich glaube, der Punkt ist so ein bisschen, oder habe ich mir jetzt gerade gedacht, Bledsoe ist ja irgendwie auch, ist schon ein spezieller Typ. Also spezieller Typ Point Guard. Also du kannst, er ist jetzt nicht so, ich, zum Beispiel auch, als er kam, klar, von seinen Qualitäten weiß man und was er kann, weiß man. Nur habe ich mich auch immer so gefragt, wie das mit Giannis passt, also gerade wegen seines fehlenden Wurfs und so. Und ich glaube auch, dass ich weiß nicht halt, wie der Markt für ihn ist, also mit dieser ganzen Vorgeschichte. Also er hat mit den Problemen, die er in Phoenix hatte, auch wie du sagst, dass er da nicht immer alles gegeben hat und eben auch sich spielerisch irgendwie einzufügen und da jetzt aus seiner Sicht, dass er jetzt irgendwie einen Ort gefunden hat, an dem er sich spielerisch einfügen kann und auch wo es anscheinend auch persönlich passt und wo auch die Perspektive für ihn passt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das für ihn so ein Punkt war zu sagen, okay, ich nehme das jetzt und ich bleibe jetzt hier und ja, für die Bucks ist vielleicht auch so ein bisschen Spatz in der Hand, Taube auf dem Dachprinzip, ne? Also die haben jetzt irgendwie gemerkt, dass das irgendwie gut funktioniert und wie du schon sagst, also man hätte ihn auch zum All-Star machen können. Er spielt eine gute Saison. Er kam letztes Jahr während der Saison. Ist immer ein bisschen schwierig. Die Situation letztes Jahr war auch schwierig. Also mit Coaching-Wechsel.
Ja, sie hatten da ein Handicap auf der Bank sitzen. Muss man auch dazu sagen.
Genau. Eben, genau. Und sie haben, ja, wir haben ja immer darüber geredet. Okay, die Bucks, das wirkt alles sehr unrund, der Kader. Aber wir haben uns auch immer gefragt, also wie groß ist der Anteil des Coaches daran? Und zumindest in diesem Jahr ist ja der Anteil des Coaches daran, dass es gut läuft, wahrscheinlich relativ hoch. Und ja, irgendwie haben sie da, ja, Bledsoe gut integriert und ich glaube, wenn man dann so ein funktionierendes System hat, klar, vielleicht, ich denke mir schon manchmal, vielleicht gäbe es noch einen gerade zu Giannis besser passenden Point Guard, der jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch das Feld breit machen kann, als es Bledsoe jetzt regelmäßig tut, aber im Endeffekt kann ich den Deal genauso verstehen, zumal ja, naja, ich meine, das Gehalt ist ja jetzt nicht wahnsinnig hoch. Also, finde ich gut, klar, bei knapp 20 Millionen im Jahr zu sagen, nicht wahnsinnig hoch, ist aus Normalverdiener ein bisschen bitter. Aber möglicherweise wäre dieser Vertrag ja auch irgendwann tradebar, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, absolut. Und also man weiß ja bisher noch gar nicht alle Details, also ob da jetzt dann irgendwie eine Option drin ist, ob zum Beispiel das Gehalt erstmal, also quasi frontloaded ist, also dass es höher anfängt und dann langsam ein bisschen runtergeht, so wie das zum Beispiel bei Aaron Gordon auch gemacht ist, das ist bisher noch nicht durchgesickert. Und wie gesagt, die Nummer ist weit unterm Max. Von daher würde ich auch sagen, für den Wert, wenn er ihn weiterhin so bringen kann, wie er es aktuell macht, ist das ein guter Deal für Milwaukee, definitiv.
Zumal ja auch die Signalwirkung irgendwo da ist. Also genau. Wenn du jetzt sagst, du verlängerst jetzt mit Bledsoe und das signalisiert Middleton und Brockton. Also Middleton wird ja, wenn er seine Option nicht zieht, unrestricted free agent.
Genau.
Und Brockton wird restricted free agent. Jo. Oder? So ist es doch, genau. Und signalisiert ja quasi, okay, wir wollen hier was aufbauen, wir sind auch bereit zu investieren. Weil, also ich hätte zum Beispiel auch aus meiner Perspektive wäre es jetzt gewesen, okay, die anderen beiden sind vielleicht erste Priorität, theoretisch, so vom Gesamtkonzept her. Also vor Bledsoe jetzt vielleicht noch. Und aber signalisiert den ja, okay, wir wollen euch schon, also wir wollen dieses Team zusammenhalten. Und dann kommst du natürlich dann auch irgendwann Richtung Giannis, dem ja demnächst dieser Supermax winken könnte, wenn er ihn denn will. Wobei ich bei Giannis mir jetzt nicht, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Milwaukee verlässt, aber das ist wahrscheinlich nochmal ein anderes Thema. Aber
ist ein anderes
Thema. Ich glaube, die Signalwirkung ist schon recht, ja, groß quasi.
Ja, ich glaube auch, dass das durchaus auch deshalb jetzt schon zu diesem Zeitpunkt halt gemacht wurde. Ja. Also um einfach zu zeigen, so, wir glauben daran, was hier bei diesem Team entsteht, was in dieser Saison möglich ist und dann halt auch so ein bisschen, was darüber hinaus noch möglich ist. Und man muss damit rechnen, dass sie im Sommer keineswegs die Chance gehabt hätten, einen noch besseren Spieler über die Free Agency zu bekommen für die Eins. Also man hätte höchstens irgendwann mal denken können, vielleicht geht da noch irgendein Trade. Also da kommen wir auch mal wieder auf unseren heißgeliebten Mike Conley zu sprechen, der spielerisch überall gut reinpasst und der auch bei den Bucks gut reingepasst hätte. Aber das, also Bledsoe passt da schon gut und also wegen dem Spacing-Thema, so wie sie das diese Saison spielen, halt immer mit eigentlich mindestens drei weit überdurchschnittlichen Shootern auf dem Court. Dazu Giannis, der seine ganz eigene Erdanziehungskraft hat und seit ein paar Wochen tatsächlich ja sogar anfängt, seine Würfe zu treffen, was scary ist. Da ist Bledsoe schon eine gute Komponente einfach, weil der, also der Dreier ist jetzt nicht bahnbrechend, er ist aber jetzt auch nicht existent. Also er nimmt, glaube ich, knapp 5 pro Spiel und trifft davon irgendwie 32%. Das ist jetzt nicht toll, aber er hat es in seiner Karriere auch schon mal ein bisschen besser getroffen. Und was ihn total wertvoll macht, ist, dass er am Ring alles trifft. Also diese Saison, glaube ich, irgendwie 72-73% oder so. Für einen Guard ist das schon massiv. Und er ist halt einfach so eine gute Gegenkomponente zu Giannis. Also der dann vielleicht der Zweite ist, der attackiert, nachdem der erste Drive irgendwie viel Aufmerksamkeit gezogen hat. Dann zippt der Ball rum, kommt zu ihm und er macht halt Druck, ist halt extrem athletisch und kann dann die Defense nochmal ein bisschen anders attackieren. Also ich finde, das hält sich schon sehr gut die Waage. Und da ist Bledsoe dann schon auch ein sehr guter Fit, abgesehen davon, dass er, glaube ich, auch im Osten zumindest defensiv wahrscheinlich der beste Point Guard ist, der da so rumläuft. Hätte ich jetzt mal überhaupt. Also Kyle Lowry kann man da auch noch in die Waagschale werfen, aber so das Plus an Athletik spricht tatsächlich sogar für den, wenn er engagiert ist, was er diese Saison ja durchgängig ist, schon für Bledsoe, finde ich.
Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Ja, aber stimmt, also gerade diese Drive-Komponente und die Athletik-Komponente sehe ich auf jeden Fall auch, zumal es ja auch zum Gesamtkonzept der Bucks passt. Also auch so, ich meine, sie verteidigen ja auch so, dass sie den Dreier schon lieber lassen als den Abschluss am Korb quasi.
Ja.
Und natürlich ist es dann umso besser, wenn sie dann vorne zwei Leute haben, die am Korb hochprozentig abschließen können, also sowohl Giannis als auch Bledsoe. Und dann auch noch mit, also auf unterschiedliche Arten. Also Giannis mit seiner unfassbaren Länge und Bledsoe mit so als bulliger Slasher sozusagen. Und ja, nee, du hast schon recht, also es passt eigentlich wirklich gut. Es ist vielleicht auch, dann muss man mal so ein bisschen die Shooting-Scheuklappen auch so ein bisschen ablegen und irgendwie auch noch, es gibt auch noch wertvolle Spieler abseits der, also auf dem Flügel oder als auf der Eins, abseits der hochprozentigen Würfe von draußen. Also es ist
Und dieser Mix ist halt irgendwie cool. Also Brockton zum Beispiel ist auch bei fast 70% am Ring, aber der macht seine Punkte halt auf eine komplett andere Art und Weise. Der geht halt Backdoor und wird dann gefunden meistens. Also er kann durchaus auch selber attackieren, aber das ist halt wieder einer, der eigentlich wenig über die Athletik und mehr so über seine Cleverness kommt. Also es ist halt einfach eine spannende Kombination, die da zusammenwächst.
Es ist halt irgendwie witzig, dass im Endeffekt sich ja bei diesem Team, jetzt nehmen wir mal Brook Lopez raus, und jetzt Mirotic natürlich kam noch dazu, aber so der Kern, bei dem man letztes Jahr gesagt hat, boah, irgendwie passt es überhaupt nicht, ist ja eigentlich fast gleich geblieben. Und jetzt auf einmal...
Aber hat man das gesagt oder hat man gesagt, das Potenzial wäre vielleicht schon irgendwie da, wenn man da so ein bisschen mehr Shooting reinbekommt, der Coach ist nur...
Also ich glaube, man war sich auf jeden Fall sicher, dass der Coach nicht passt, aber ich habe trotzdem oft gehört, dass so, das Team ist so, er hat so ein bisschen Schlagseite irgendwie. Also gerade so, es fehlt irgendwie an Shooting und Giannis braucht Platz und wie kriegt Giannis Platz? Also es war schon, also man hat sich schon gefragt, okay, mit einem besseren Coach, wie wäre das dann? Aber ich habe schon oft gehört, zumindest jetzt in meiner Erinnerung, vielleicht täuscht sie mich gerade auch, aber dass man dachte, dass es nicht so optimal ist.
Ja, also nicht optimal, glaube ich auch, aber also mein Hintergedanke war immer irgendwie dieses Shooting-Thema und ich hatte in der ersten Playoff-Runde tatsächlich auch auf Milwaukee gesetzt und nicht auf Boston, weil ich halt vom Talent her fand ich das schon so von den Einzelteilen her sehr gut. Ich wusste nicht, finde, es war da noch nicht abzusehen, dass es so gut dann zusammenpassen würde. Und Brockton zum Beispiel war letzte Saison bei weitem nicht so gut wie diese Saison und Bledsoe ebenfalls nicht. Aber dass da so ein Steigerungspotenzial mit so ein paar Stellschrauben war, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Dass es jetzt dann natürlich so ein krasser Sprung wird, das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Aber das ist halt dann der positive Impact von einem Coach, der weiß, was er tut und der irgendwie sich gezielt anschaut, was können wir, was haben wir und was können wir daraus machen. Also das erkennst du ja seit den ersten paar Saisonwochen, dass die Bucks jetzt irgendwie einen Plan verfolgen. Und das war die letzten Jahre absolut nicht zu erkennen.
Absolut. Und noch dazu, der sich anschaut, was brauchen wir noch, um den Plan noch zu verfeinern?
Ja.
Also
er und John Horst, dein guter Kumpel.
Mein Kumpel John Horst. Genau. Und Mirotic haben sie geholt, Ilyasova und jetzt eben auch noch Pau Gasol, der sich auf einen Buyout geeinigt hat mit den Spurs und dabei auch auf Geld verzichtet hat, ne? Damit der Cap-Hit für die Spurs im nächsten Jahr nicht ganz so hoch ist für ihn.
Ja, er hat irgendwie 2,5 Millionen zurückgegeben. Und das ist, glaube ich, so aufgeteilt, dass sowohl dieses Jahr als auch nächstes Jahr ein kleines bisschen das schrumpft. Also nächstes Jahr wären sowieso nur noch, ich glaube, 6,7 Millionen oder so garantiert gewesen. Und das ist jetzt halt nochmal ein bisschen reduziert und von der Summe für dieses Jahr hat er auch ein bisschen was zurückgegeben.
Echter Gasol halt irgendwie, ne? Aber ich glaube, das ist, es klingt jetzt halt irgendwie so ein bisschen banal, aber es ist, es zeugt schon so ein bisschen von seinem, also Charakter ist immer schwierig, aber es spricht für ihn als Typ so ein bisschen und damit auch dafür, dass man ihn wahrscheinlich da ganz gut integrieren kann und dass auch er da vielleicht, auch wenn er sportlich natürlich nicht mehr der Gasol von vor 5, 6, 7 Jahren ist, aber dass er da trotzdem noch als, gerade als Leader, glaube ich, eine recht wertvolle Rolle einnehmen kann, gerade in einem Team, das jetzt noch nicht große Playoff-Erfahrung oder Playoff-Erfolge irgendwie vorzuweisen hat. Wenn du da jemanden hast, der schon viel gesehen hat, der auch schon Champion geworden ist, der jetzt unter Pop gespielt hat die letzten Jahre und der noch dazu halt jemand ist, der, glaube ich, ja, das vielleicht auch ganz gut vermitteln kann oder halt einfach, oder jetzt nicht der Assi-Veteran ist, sondern eher der Freundliche, könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal, ja, dass das irgendwie ganz, ganz, ganz gut ist für das junge Team. Mit Blick auf die Playoffs.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, das war jetzt in San Antonio sicherlich nicht die allerleichteste Situation, wo er halt so ein bisschen aus der Rotation geflogen ist, kaum noch gespielt hat und trotzdem, das haben jetzt alle betont, als er weg war und das war auch vorher irgendwie immer der Eindruck, dass er auch nie gemeckert hat, sondern dass er halt versucht hat, positiv zu bleiben und also ich nehme auch an, dass das ihm schon auch von den Bucks vermittelt wurde, dass er da jetzt nicht hinkommt und jedes Spiel 15 Minuten safe spielen wird oder so, sondern dass er halt eingesetzt wird, wenn es Matchup passt und dass er ansonsten halt dafür da ist, um seine Erfahrung so ein bisschen weiterzugeben, so ein bisschen Leader zu sein und dass er darauf auch Bock hat und ich glaube, dass da dann auch keine Probleme entstehen, also sondern dass er halt genau dafür und genau weil er diese Rolle machen will, erfüllen will, dass er halt deswegen herkommen wollte und das kann ich mir dann auch gut vorstellen, dass das passt, also wie du schon gesagt hast, abgesehen jetzt von George Hill, der letztes Jahr eine ganz tolle Erfahrung in den Finals hatte, sind da nicht wahnsinnig viele Leute, die schon tief in den Playoffs waren. Und Gasol ist jetzt 38 Jahre alt, hat natürlich irgendwie schon alles gesehen, ist nach wie vor, auch wenn er jetzt natürlich nicht mehr so der allerbeweglichste Spieler ist, ist halt immer noch ein großartiger Passer für seine Position, kann werfen und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass du ihn im richtigen Matchup dann auch integrieren kannst. Also auch ein wenn man sich anschaut, wie Brook Lopez zum Beispiel genutzt wird, das ist ja, der ist natürlich zum heutigen Zeitpunkt ein besserer Verteidiger, weil er einfach beweglicher ist, aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mit jedem Guard mitgleiten würde und wie eine Ballerina irgendwie vor jedem Spieler, sondern also der droppt ja auch relativ viel zurück, bleibt viel am Ring und so. Für ein paar Minuten kann Gasol das schon auch machen, denke ich. Und dann passt er, glaube ich, gut rein. Und dann hat es halt auch so diese, ja, so eine Art Symbolwirkung, einfach so einen gestandenen Veteranen, Champion irgendwie noch damit mit in der Mischung zu haben.
Ja, ich glaube gerade auch, wenn es mal irgendwie, wenn du merkst, so dir entgleitet vielleicht so in der, weiß ich nicht, zweiten Runde ein Spiel und es wird irgendwie ein bisschen kritisch, dann kannst du ihn, glaube ich, schon mal reinbringen und dass er da so ein bisschen vielleicht einen positiven Einfluss hat, so ein paar Minuten aufs Spiel einfach. Also gerade weil ihm auch vielleicht den Ball, wie du sagst, du kannst ihm mal den Ball geben, er ist ein guter Passer, du kannst ihn, er kann auch die Lopez-Rolle, glaube ich, als Werfer auch ein oder als Schütze auch einnehmen. Und genau, und defensiv, ich meine, Lopez, ich meine, klar, ist beweglicher als Gasol einfach aus Altersgründen, aber die große Ballerina wird er wahrscheinlich auch nicht mehr. Und ja, also ich meine, es war ja in Chicago schon oft so, dass da war er noch jünger, Gasol, aber da ist er ja auch immer schön abgesunken und hat dann seine Länge einfach am Ring genutzt und hat da, ja, Würfe ein bisschen verändert oder auch mal geblockt. Also es war jetzt kein Riesenverteidiger, aber zumindest irgendwie ein langes Hindernis am Ring kann er schon noch darstellen, halbwegs.
Genau, und er ist halt schlau.
Und
Also,
ja, eben,
das
eben.
ist, und also jemand, der irgendwie 2,16 Meter groß ist, seine Spannweite hat und irgendwie ansatzweise weiß, wo er zu stehen hat, den wird man schon irgendwie immer einigermaßen gebrauchen können. Also, das ist halt einfach was anderes als jemand, der sich dann irgendwie gar nicht mehr bewegen kann und körperlich dann totale Defizite hat oder so. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das einigermaßen reinpasst. Und wie gesagt, wenn es halt sportlich nicht ideal funktioniert, dann hast du da mit Mirotic, im Notfall mal Ilyasova oder in dem Fall, der mir am allermeisten Spaß machen würde, auch mal Giannis, hast du halt noch andere Optionen, die du da mal hinpacken
Ja.
kannst, wenn Lopez seine Pausen auf Center braucht.
Ja, ich glaube, sie sind spielerisch nicht zwingend auf ihn angewiesen,
Genau.
aber so als, wie gesagt, so als Präsenz allgemein im Team, glaube ich, ist es eine ganz gute und auch risikofreie Verpflichtung. Also ich glaube, da, das kann da ganz gut passen. Janis hast du ja gerade schon ganz kurz angesprochen, dass er aufs Center auch ganz, ganz gut funktionieren könnte. Sollen wir direkt mal zum besten Spieler der Liga gehen, weil da zumindest in der MVP-Konversation ist der Kollege aus Griechenland ja auch relativ präsent vertreten.
Ja, machen wir das so. Vielleicht noch ganz kurz.
Ja.
Bucks, Finals.
Ich tue mich ein bisschen schwer, die Raptors einzuschätzen. Also, weil Raptors hat sich irgendwie, finde ich, so hintenrum auch einiges verändert. Also gerade so der Gasol-Trade natürlich, also Marc Gasol, der war jetzt weniger hintenrum, aber auch mit Jeremy Lin und so, also irgendwie das Team sieht schon nochmal ein bisschen anders aus. Und wenn ich die Raptors so spielen sehe, denke ich mir immer, okay, da ist schon viel, viel drin. Aber ich würde jetzt einfach mal auf die Bucks tippen, ja, im Osten, dass sie durchkommen.
Ich auch. Und die Raptors, irgendwann müssen sie auch mal anfangen, sich ein bisschen einzuspielen. Und wenn Kawhi jetzt weiterhin jedes zweite Spiel Load Management raus ist, dann wird das halt dazu nicht mehr allzu viele Gelegenheiten geben.
Ja.
Also irgendwie vertraue ich den Raptors einfach nicht.
Es ist für mich umgibt sie auch dann so ein komischer Vibe. Ich weiß nicht, ob es auch irgendwie daran liegt, dass die Kawhi-Situation so undurchsichtig ist und das, ja. Andererseits mit Marc Gasol ist es halt schon nochmal was anderes auch. Also das ist, weiß ich nicht, da kann, qualitativ ist da schon viel da, auch mit Siakam, aber ich glaube, die Bucks einfach sind so unfassbar gut gecoacht. Wir haben halt eben Giannis und haben da irgendwie so ihren eigenen Groove gefunden.
Aber vielleicht sehen wir in den Conference Finals ja jetzt dann noch ein Duell der Gasol-Hermanos. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Beide nochmal relevant auf ihre alten Tage.
Ja, wäre auf jeden Fall ganz nett. Gut, damit bester Spieler der Liga. Ist natürlich vom Anfang an mal bei so einer Geschichte die Frage, wer ist überhaupt in der Verlosung? Wer ist für dich in der Verlosung, bester Spieler der Liga, also allgemein?
LeBron wegen Reputation. Curry wegen Curry und Harden wegen beides absolut revolutionäre Offensivspieler. Und dann Durant und Giannis wegen Komplettpaket. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich richtig intensiv drüber nachdenke, sind aktuell die beiden Kandidaten in dieser Saison Giannis und Durant.
Ja, das wird jetzt eine brutal spannende Diskussion, weil ich würde da ziemlich genau mitgehen eigentlich.
Achso, also wir können ja vielleicht noch ganz kurz erklären, dass wir letztendlich darauf kommen, weil wir also letzte Woche ja so ein bisschen darüber geredet haben, was passiert mit dem Status der Lakers und von LeBron, ja, wenn die jetzt nicht genau in die Playoffs kommen. Wo ich das dann letztendlich gesagt habe, dass dieser Status vielleicht auch ein kleines bisschen auf dem Spiel steht. Jetzt hat dann am Wochenende Embiid über Durant gesagt, dass das der beste Spieler der Liga ist. Von daher dachten wir, können wir es ja mal ganz kurz zur Sprache bringen. Aber du bist auch bei den beiden.
Ich bin auch bei den beiden. Also, wobei ich das einschränken dazu, ich tue mich schwer, LeBron irgendwie einzuschätzen, weil ich tue mich schwer, ihn nicht mehr zum besten Spieler der Liga zu machen. Also, wie du auch sagst, Reputation und so. Und ja, die Zahlen stimmen irgendwie auch noch. Und man muss auch sehen, dass die Lakers eigentlich bis zu seiner Verletzung auch relativ gut irgendwann funktioniert haben, über einen gewissen Zeitraum, nach gewissen Startschwierigkeiten. Aber natürlich, was momentan passiert, wirft dann doch irgendwie Fragezeichen auf. Also ich weiß nicht, ob er irgendwie noch gehandicapt ist von seiner Leistenverletzung oder ob...
Ich hoff's.
Die Leisten...
Weil, ja, also wenn nicht, dann kann man die Diskussion abkürzen. Also wenn das quasi wirklich der jetzige Playoff-Modus ist, also wenn das quasi das, so das Maximum ist, dann ist er nicht mehr der beste Spieler.
Nee, genau. Aber ich weiß nicht genau, wie es, ob er jetzt nochmal irgendwie, ob er dann doch nochmal 2, 3 Gänge hochschalten kann, dann Richtung... Ja. Richtung Saisonende, weil Playoffs wird's ja nicht. Nein, Quatsch, aber... Also, und dadurch, dass er jetzt momentan die Lakers halt nicht tragen kann, ja, das wirft für mich auch irgendwie Fragezeichen auf. Also ich weiß es nicht. Also er wirkt ja gerade auch nicht mehr... Irgendwo habe ich es letztens gesagt, er gleitet momentan nicht mehr so übers Feld. Es wirkt halt alles ein bisschen abgehackter.
Ja, das stimmt.
Und ich weiß gar nicht, wo es gehört hat, keine Ahnung. Aber da, ja, wenn, aber wie gesagt, wenn es halt die Verletzung ist, noch, dann... Okay, wenn aber die Verletzung dazu geführt hat, dass das jetzt halt der Dauerzustand ist, dann ist er da wahrscheinlich, ist er immer noch verdammt gut. Aber dann ist er halt raus. Ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was so dieser LA-Virus macht. Also ich meine, die Stadt hat ja schon ganz andere versaut. Also mit diesem ganzen Außenrum, was er jetzt irgendwie, ob das Einfluss hat. Also ich will jetzt nicht, weiß ich nicht.
Also wenn, dann hat er sich sehr aktiv gesucht, ne? Muss man dazu sagen. Also es kann schon sein. Ich meine, wie du schon sagst, er wäre nicht der Erste, der sich davon ablenken lässt, aber ja, schwierig zu sagen. Aber was man ihm zugute halten muss, ich habe mir jetzt tatsächlich das neue 2 Chainz Album mal angehört, ist gar nicht so schlecht. Also LeBron leistet auch im Jahr 16, 15 immer noch einiges.
Ne, tut er auf jeden Fall. Und wie gesagt, also für mich, ich kann ihn noch nicht ganz vom Thron nehmen. Also oder sagen wir so, ich würde ihn jetzt unter Vorbehalt runternehmen, je nachdem. Wenn er wieder zu dem alten LeBron wird, dann ist er für mich, glaube ich, immer noch der Beste. Sonst aber bin ich eigentlich auch bei Durant. momentan. Also Giannis Durant ist für mich knapp, aber so Durant als Gesamtpaket überzeugt mich dann doch noch ein kleines bisschen mehr. Einfach wegen seiner, also ich sehe bei ihm einfach keine echte Schwäche. Also er ist jetzt, das Playmaking ist jetzt nicht, er sucht jetzt nicht den oder ist nicht derjenige, der wirklich den Pass sucht, aber keine Ahnung, also ich meine diese, also er kann, wenn er scoren will, kann er scoren. Er ist unfassbar lang, hat da diesen unfassbar sicheren Wurf, verteidigt, ist vorne eigentlich nicht zu stoppen. Ich glaube, was bei ihm gerade so ein bisschen das Ding ist, also er muss halt einfach so selten richtig übernehmen und deswegen ist es nicht mehr so präsent, wie gut er eigentlich ist.
Ja, und niemand mag ihn. Das ist halt, glaube ich, der Grund, warum es bei ihm vielleicht ein kleines bisschen weniger dieses Narrativ gibt, warum sich auch Leute schwer tun, wo ich mich übrigens gar nicht ausnehme, ihm so ein bisschen seinen eigentlich schon verdienten Respekt und seine Anerkennung zu geben, weil, also du sagst schon, der hat keine Lücken im Spiel. Ich würde auch sagen, dass er ein besserer Passer ist als sein Ruf. Er ist jetzt nicht auf dem LeBron-Level beispielsweise, aber er ist schon sehr gut da drin. Defensiv hat er, glaube ich, nicht so einen großen Overall-Impact wie jetzt Giannis, weil er dafür auch einfach nicht so, er hat halt nicht ganz dieses Aktivitätslevel, aber ist definitiv sehr gut auf seiner Position und so als Scorer, er ist so die automatischsten zwei Punkte, die man vielleicht jemals in der NBA gesehen hat, so abgesehen jetzt von Kareem oder so. Also wenn Durant den Ball gibst und sagst, mach mal Punkte, dann wird er schon Punkte machen, also weil er über jeden Verteidiger drüber werfen kann. Also dass er, so was halt auch noch ein Unterschied zu Giannis ist und weshalb ich ihm auch den Vorzug geben würde, ist, dass er halt schon in den Playoffs gezeigt hat, dass das, was er kann, halt funktioniert. Also mit zwei Finals MVP Awards jetzt in Folge. Wie gesagt, natürlich mit einem Team, das durchaus auch ihn ein kleines bisschen übervorteilt. Aber ich meine, er hat ja auch vorher mit OKC schon einiges geregelt in den Playoffs. Und also das ist halt noch was er Giannis noch voraus hat, der bisher noch keine Playoff-Serie, oder hat er eine Playoff-Serie gewonnen vor ein paar Jahren? Ich glaube nicht.
Doch, haben sie nicht die gegen die, nee, da sind sie raus. Gegen die Bulls war es relativ knapp, glaube ich, damals. Aber ich glaube, sie sind da dann raus.
Ich meine es nämlich auch. Also jedenfalls, er, sagen wir mal so, er ist auf jeden Fall noch nie tief in den Playoffs gestanden und ich könnte mir vorstellen, dass es sich in diesem Jahr ändert und dann sehe ich eigentlich auch keinen Grund, warum Giannis nicht den Thron so ein bisschen an sich reißen könnte. Aber Stand jetzt wäre ich da auch noch nicht so ganz an dem Punkt. Wobei, das ist halt, also gerade wenn ich die beiden vergleiche, auch noch so ein Punkt. Ich bin mir bei KD nicht sicher, wie gerne Leute mit ihm zusammenspielen. Und bei Giannis bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass die Leute, die da gerade bei den Bucks rumlaufen, extrem gerne mit ihm zusammenspielen. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein Punkt. Also bei den Warriors, man hat so ein bisschen die Perspektive, bekommt man ja sowohl, wenn man bei den Spielen zuschaut, als auch wenn man jetzt dann Leute wie Kevin Durants besten Freund Ethan Strauss oder auch Marcus Thompson, der sogar ein Buch über ihn und mit ihm geschrieben hat und so, wenn man denen so ein bisschen zuhört, man hat ja nie das Gefühl, dass es da irgendwie einen ansatzweise positiven oder glücklichen, zufriedenen Vibe so innerhalb dieses Teams mit Durant gibt. Also so bei den anderen teilweise schon, aber Durant wirkt da immer so ein bisschen wie der isolierte Typ, der halt irgendwann dazugekommen ist und bald wahrscheinlich wieder weg ist und den niemand so richtig einschätzen kann. Das ist sowas, was dann vielleicht irgendwann so ein bisschen gegen ihn spricht, aber aktuell, wenn wir jetzt halt schauen, wer ist der beste Spieler, gehe ich, glaube ich, schon mit ihm.
Ich meine, er ist halt auch in einer speziellen Situation, dass er halt einfach schon zu diesem extrem guten, organisch gewachsenen Team gekommen ist und halt jetzt, er ist jetzt derjenige, der dieses unfassbar gute Team zu einem fast unschlagbaren Team macht und natürlich ist es wahrscheinlich, die anderen hängen wahrscheinlich alle schon enger zusammen und er ist aber auch derjenige, der den Spielstil dieses Teams irgendwie ein bisschen ändert oder halt teilweise auch deutlich ändert. Und natürlich könnte ich mir schon vorstellen, dass es da so ein bisschen zu Reibereien kommt, deswegen weiß ich nicht, ob es allgemein so ist. Also wenn er jetzt gehen würde im Sommer und irgendwo anders nochmal neu anfängt, habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, ich fände es gut und zwar nicht, weil die Dynastie der Warriors damit beendet wäre, sondern einfach nur, weil ich Durant gerne mal wieder in einer Umgebung sehen würde, in der er wirklich regelmäßig liefern muss. Also ich glaube, man kann so ein bisschen die Finals-Leistungen kann man so ein bisschen als Maßstab nehmen, wo die Bühne groß war und er dann halt derjenige war, der Playoff-LeBron dann nochmal so ein bisschen ausstechen konnte und er da einfach schon ziemlich unfassbar abgeliefert hat teilweise, auch so in diesen engen Spielen. Also das ist ja auch nochmal so ein Faktor, finde ich. Also größte Bühne, enges Spiel und dann, wie performst du da? Und ich glaube halt jetzt gerade im Vergleich mit Giannis, ich habe halt bei Giannis immer noch so, dadurch, dass der Wurf halt noch nicht so richtig fällt, also kann ich mich auch täuschen, aber habe ich immer noch so das Gefühl, dass man ihm eventuell in den Playoffs, wenn sich ein Team so richtig auf ihn einstellt, so ein bisschen seine Stärke nehmen könnte. Also nicht, dass man ihn stoppen kann, aber dass man ihn so leicht bremsen kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht stimmt's auch nicht und ich täusche mich da, aber.
Ich kann den Einwand auf jeden Fall verstehen. Also so ein kleines bisschen habe ich das auch noch im Hinterkopf. Auch wenn ich dann wiederum Bucks spiele gegen gute Teams sehe und das Gefühl habe, okay, das ist so ein bisschen wie mit Shaq früher. Da wusste man auch, was man gegen den machen kann. Und es war letztendlich vollkommen egal, weil es einfach kein Gegenmittel gab.
Ja.
Und man kann dann faulen, aber dann hat man halt auch irgendwann nach 20 Minuten keine Spieler mehr auf dem Court, weil die alle ausgefault haben. Das wäre damals bei Shaq wahrscheinlich die beste Defense gewesen. Ich weiß nicht, ob es gegen Giannis in den Playoffs ein richtiges Mittel gibt. Also ich bin gespannt, es herauszufinden.
Mhm. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also ich bin auch gespannt so ein bisschen, wie die Schiedsrichter reagieren, weil er hat ja schon immer so diesen, es ist ja kein richtiger Push-Off, aber es ist so ein, also er hat ja den Ellbogen so auf der Brust des Gegenspielers, also Rudy Gobert hat es ja auch leidlich erfahren müssen am Wochenende gegen die Jazz. Und es ist grenzwert. Also ich bin gespannt, wie das ist halt so ein bisschen wie, also jetzt nicht wie Hardens achtfacher Stepback, aber es wirkt komisch. Ich bin mal gespannt, wie das in den Playoffs weitergeht. Und ja, aber ich meine, im Endeffekt, er kommt halt überall hin. Und es ist halt, also durch seine Bewegungen und schnellen, langen Schritte kann er sich eigentlich fast aussuchen. Dadurch, dass er diesen Eurostep drauf hat, bei dem zwar jeder weiß, dass er kommt, aber darf ich kurz den Vergleich bringen, auch wenn er eigentlich total scheiße ist. Es ist ein bisschen wie bei Iron Robben, wenn er nach innen zieht. Ja, man weiß auch, es kommt irgendwann, aber nein, du weißt, es kommt so unvermittelt. Also der Moment, wenn es passiert, musst du immer noch reagieren, auch wenn du weißt, dass es kommt. Und dann ist es halt meistens dann irgendwie doch zu spät. Also gerade bei Giannis, ja, wenn er dann halt mit dem Arm dann drüber langen kann. Also wir können auch den Robben eigentlich auch streichen, den hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber er ist mir gerade irgendwie eingefallen. Und
nee, alles gut. Schäm dich nicht für deine Vergleiche, ist schon in Ordnung. Ja,
genau.
Ich sehe da eher den Roger Federer. Nein,
ja, da fehlt mir ein bisschen die Eleganz. Nein, Quatsch. Nee, aber also Giannis ist schon, und ich finde, also er nimmt den Dreier schon so langsam, habe ich so das Gefühl, immer öfter mit immer mehr Selbstbewusstsein. Also auch jetzt gegen die Jazz am Wochenende, wo die Jazz ziemlich aufgeholt hatten, es stand, glaube ich, 97-97 und er dann einfach direkt in den Dreier reingelaufen ist. Also wirklich mit Selbstvertrauen rein, einen Schritt rein und einen Dreier genommen hat und getroffen hat. Also, und wenn das halt, ja, wie du sagst, wenn das passiert, ist halt scary, weil dann ist seine Anziehungskraft und seine Gravitation noch extremer.
Ja, also ich glaube nicht, dass es in diesen Playoffs schon eine richtige Waffe sein wird. Also ich denke, gelegentlich fällt er schon rein und er wird ihn auch immer mal nehmen, aber ich glaube noch nicht, dass es so ein Go-To-Ding sein wird, aber das wird sich in den nächsten 1, 2, 3 Jahren halt ändern und dann wird es tatsächlich finster. Also dann ist es, glaube ich, auch, kann es relativ schnell, relativ klar werden, okay, Giannis ist der beste Spieler der Liga und gewinnt dann vielleicht auch seine 3, 4 MVP-Awards. Also ich sehe da nicht wahnsinnig viel, was dem da sich in den Weg stellen könnte, auf Dauer.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Also wenn nichts Unvorhergesehenes passiert und wie gesagt, also wenn dann, sobald dieser Wurf da ist und sobald, ich meine, man sieht ja auch, er kommt immer besser mit seinem Körper und seiner Geschwindigkeit und dem Spiel an sich, klar. Also es ist halt, von Saison zu Saison wird es besser und wenn er dann irgendwann mal so komplett sein Potenzial ausreizt, ist es halt aufgrund dieser Athletik nochmal ein Stück besser als bei Durant, theoretisch. Der aber halt natürlich diesen automatischen Wurf hat, der nicht zu blocken ist. Also
sind definitiv beide ganz gut. Aber mal ganz kurz weiter gesponnen, wer spielt sich in den nächsten paar Jahren da noch in die Konversation? Also Durant ist jetzt 30, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr Jahrhunderte auf dem allerhöchsten Niveau machen, wobei ich schon schätze, so 4, 5 sehr gute Jahre wird er sicherlich noch haben. Aber Giannis ist jetzt 24. Ja. Wer spielt sich da in nächster Zeit noch rein?
Embiid?
Jo. Wäre jetzt auch der erste Name, den ich tatsächlich dazu im Kopf gehabt hätte.
Boah, dann lass mich nochmal ganz kurz.
Ich meine, ganz wichtig zu erwähnen ist natürlich, dass Anthony Davis jetzt schon ein Top-5-Spieler auf jeden Fall ist in der Liga.
Hast du deine Meinung geändert auf einmal,
oder? Nein, nein. nein, aber das ist natürlich auch jemand, sollte der irgendwann mal eine Saison komplett fit bleiben, gehört dann natürlich auch in die Konversation.
Auf jeden Fall. Schwierig, finde ich.
Jetzt wäre deine Gelegenheit gewesen, den Finisher einzubringen, aber
kläglich. Ich weiß. Ich hab ehrlich gesagt, der Gedanke ist mir kurz durch den Kopf geschossen, aber dann habe ich mir gedacht, der Ball lag schon fast hinter der Linie, deswegen habe ich mir gedacht, das war zu einfach.
Okay, na dann werfe ich jetzt einfach nochmal Luca und Ben Simmons in die Waagschale. Vielleicht eher in 7 Jahren als in 5, aber schauen
Luca
wir mal.
Luca und Ben Simmons.
Ja, ich glaube, wenn der irgendwann die richtige Situation hat, der ist schon extrem gut. Auch so,
ja,
so frustriert man teilweise mit dem sein kann. Der ist unfassbar jung, kann jetzt schon unglaublich viel. Und ich glaube, das Talent ist einfach so massiv, dass da kann schon ein richtig guter draus werden. Und wir reden ja nicht von jetzt, aber so von in ein paar Jahren. Und ich glaube, der kann schon ganz, ganz weit oben mitmischen.
Aber dazu muss der Wurf dann irgendwann noch mal fallen. Hast du übrigens dieses Highschool-Video von ihm gesehen? Apropos Ben Simmons und Wurf?
Ja, habe ich gesehen.
Also mir geht es jetzt weniger darum, dass da Bilder drauf sind von ihm, wie er einen Dreier trifft, weil ich glaube, das könnte man eventuell sogar von mir zusammenschneiden. Aber
nee, von dir nicht. Ich habe dich werfen sehen.
Früher, wie bei Simmons. Nee, aber also der Wurf, wie er aussieht, das hat mich ehrlich gesagt überrascht. Also weil das ist, ich hab mich kurz an Markelle Fultz erinnert gefühlt, so, aber um es jetzt ein bisschen extrem zu formulieren, aber es war ein flüssiger Wurf, also wo ist der hin?
Tja, gute Frage. Irgendwo auf dem Weg verloren gegangen.
Leider.
Aber vielleicht kommt er auch irgendwann wieder. Also, wer weiß. Ich meine, mittlerweile hat er ja sogar mal seine ersten Würfe genommen.
Und eben, das ist der Anfang.
Nicht, dass das besonders heile aussehen würde, aber ich habe es noch nicht abgeschrieben, dass er irgendwann in den nächsten paar Jahren auch mal kompetent von außerhalb von 1 Meter rund um den Korb punkten kann.
Nee, das auf jeden Fall, das habe ich auch nicht abgeschrieben.
Also und wenn er das irgendwann kann, dann ist da relativ viel möglich.
Das wäre Grundvoraussetzung, aber natürlich, dass er das irgendwann kann, weil sonst...
Ja, klar, also sonst kommt er in die Konversation natürlich nicht rein.
Ja, genau, nee. Aber sonst, ich tue mich momentan schwer. Also ich finde, es gibt viel, viel gutes Talent, also auch Donovan Mitchell, Jason Tatum, aber so die beste Spieler der Liga Talente. Bin ich mal gespannt, wer da so reinrutscht demnächst.
Vielleicht ja Zion.
Vielleicht Zion. Kommt natürlich auch auf die Situation an. Das kann nur, eigentlich kann er sich nur unter Jim Boylan zu einem absoluten Superstar entwickeln, glaube ich.
Wo coacht denn Jim Boylan nächstes Jahr?
Ja, das werden wir sehen. Vielleicht wird er wieder Assistent, weil sich alle so an die Suicides gewöhnt haben. Aber da kommen wir ja vielleicht heute noch dazu.
Vielleicht.
Wer weiß. Wollen wir Curry und Harden noch ganz kurz, also für dich klar 2 und 3? 3 und 4, sorry.
Ja, irgendwie schon. Also bei Curry ist auch so ein bisschen das Thema, ich glaube, wenn nie diese Durant-Komponente reingekommen wäre, dann würde man vielleicht über ihn auch noch ein ganz kleines bisschen anders denken. Aber ich tue mich schwer, bei jemandem zu sagen, das ist der beste Spieler der Liga, wenn ich nicht glaube, dass er der Beste in seinem Team ist. Also so was das komplette Spiel angeht. Ich glaube, dass er der wichtigste Spieler bei den Warriors ist, aber ich glaube nicht, dass er der beste Spieler bei den Warriors ist.
Weil Durant halt da ist.
Genau. Und nächste Saison sieht das vielleicht schon wieder anders aus. Und wenn die Warriors nächste Saison ohne Durant 65 Spiele gewinnen und Curry MVP wird, dann sage ich sehr gerne, ich habe mich gehört, Steph, du bist der Beste. Also, so Sympathiefaktor ist eh absolut da, von daher hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Aber ja, ich tue mich schwer, ihn da über Durant und Giannis einfach wegen defensiven Impact und so Komplettpaket, den da drüber zu heben. Und das ist bei Harden halt ähnlich. Also für mich aktuell der most unstoppable Offensivspieler der Liga auf jeden Fall. Das ist schon, ich meine, so die Zahlen sprechen für sich, dass das seit MJ keiner geschafft hat und vor allem auch niemand mit der Effizienz, ist halt schon bahnbrechend und wird irgendwie, obwohl es viel gewürdigt wird, immer noch nicht genug gewürdigt, meiner Meinung nach. Aber
weil es auch oft abmoderiert wird, finde ich.
Wie meinst du?
Ja, es wird halt oft so oder relativiert, weißt du? So, ja,
Freiwürfe hier. Freiwürfe oder was meinst du?
Ja, zum Beispiel Freiwürfe oder weil er die ganzen oder unberechtigte Foulcalls kriegt oder weil kein Travel abgepfiffen wird bei ihm. Bestimmt trifft es teilweise zu, aber trotzdem, also es ist ja nicht so, dass er dann so auf seine 29 Punkte kommt damit, sondern er kommt halt auf, was macht er im Schnitt, 36?
Ja, es geht jetzt langsam Richtung 37.
Oder ja, eben. Also ich meine, das ist... Ich finde, man kann es jetzt, man muss es nicht mögen, aber ich finde, man muss es auch nicht relativieren. Sagen wir es mal so.
Ja, also hat man einfach auch nicht wahnsinnig viel von. So,
ja.
Wenn es noch ein kleines bisschen weiter in die Richtung geht, dann hat er irgendwann in der Saison im Durchschnitt über 10 Punkte mehr als der zweitbeste Scorer in Paul George. Also aktuell sind es, glaube ich, so 8,5 Punkte oder so fast, die dazwischen liegen. Und das ist schon... Ja. Das spricht schon für sich. Und es ist ja halt nicht nur ein hirnloses Gunning oder so, sondern es trägt zu Siegen bei und ist von den Quoten her ja absolut zu rechtfertigen und ist irgendwie klar zu erkennen, dass die Rockets halt krass davon profitieren, dass sie genau so spielen, wie sie spielen. Ja, wie du schon sagst, es muss nicht jedem gefallen, aber irgendwie anerkennen muss man es halt schon.
Was ich bei Curry halt immer noch finde, dass er einfach so diese Ein-Mann-Offense ist. Also ja. wie viel leichter er das Spiel für den Rest seines Teams irgendwie macht. Also allein natürlich dadurch, wie der Gegner ihn quasi kurz nach der Mittellinie schon irgendwie ernst nehmen muss, aber auch dadurch, wie er sich bewegt, wie er selber Blöcke stellt, wie er um Blöcke läuft, wie er permanent in Bewegung ist. Also wenn er den Ball abgibt, also dieses Klassiker-Play, wo er den Ball abgibt und dann schnell irgendwie auf die andere Seite cuttet oder in die Ecke cuttet und da dann irgendwie frei ist. Und damit, ja, also ich finde schon, also die Warriors Offense mit Curry ist halt nochmal eine Spur effizienter und damit, also er ist nicht der beste individuelle Spieler bei den Warriors. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er nicht der wichtigste ist. Ich weiß es da.
Nee, er ist ja, der wichtigste. Also das würde ich tatsächlich auf jeden Fall so sagen sogar. Und für diese Identität, für die Spielweise ist er essentiell.
Ja. Genau, und damit ja, aber wie gesagt, also wenn wir einfach nur aufs Individuelle schauen, ist halt der defensive Impact von Durant und Giannis, glaube ich, auch nochmal einfach höher. Also auch wenn Curry eigentlich also besser verteidigt als sein Ruf, deutlich ist es übertrieben, aber besser verteidigt
als. Klar, nur du hast halt als kleiner Guard hast du einfach nicht den Impact, den jemand, der 12 Meter groß ist und 14 Meter lange Arme hat, wie Durant und Giannis sie beide haben. Das kannst du halt einfach nicht ausgleichen.
Was ich bei Curry allerdings finde, also dass er halt sich, also am Anfang war er ja echt ein ziemliches Hemd und konnte halt rumgeschubst werden. Und ich finde, da hat er schon relativ gezielt dran gearbeitet, dass er halt
nicht. Ja, der hat einige Proteinshakes genommen. Also siehst du, der strammer Bizeps.
Auf jeden Fall strammer Bizeps. Kommt fast an dich ran.
Ja, okay.
Aber nur fast.
Dazu fällt mir nichts ein.
Das ist gut. Vielleicht fällt dir was für den Jazz ein.
Was ist los mit dir heute?
Stark, oder? Ich habe einen Lauf.
Ja.
Ja, die Jazz irgendwie, weiß ich nicht, scheint dann so zu machen in Utah. Ein bisschen langsam starten und dann irgendwann langsam, aber ganz sicher in die Gänge kommen. Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, letzte Woche mal entspannt im Vorbeigehen erst die Nuggets und dann die Bucks geschlagen. Man muss natürlich jetzt sagen, die Bucks haben sowohl Bledsoe als auch Brockton nicht dabei gehabt am Samstag. Bisschen relativieren muss man dann schon. Also das Lineup war dann auch irgendwie ziemlich geil mit Giannis als Point Guard und dann Middleton und Ilyasova und Mirotic und Lopez.
Das war das größte Lineup, glaube ich, seitdem Lineups gemessen wurden, ne? Habe ich, meine ich, gelesen.
Kann sein. Ich habe es nicht gehört, aber ich würde mich jetzt nicht dagegen aussprechen. Also es war schon, und man hat auch, also es war witzig, also die Jazz hatten auch ziemliche Probleme damit am Anfang. Also sind irgendwie mit 6-20 gestartet ins Spiel, ging nicht so gut los. Aber dann haben sie es tatsächlich irgendwie umgebogen, auch dank Donovan Mitchell, der, glaube ich, 46 Punkte gemacht hat.
Ich meine auch 46.
Also 46. Ja, haben sie auch defensiv angepasst, offensiv angepasst und sie sind wieder ein sehr, sehr ekliges Team. Also mal wieder auch viertbestes Defensive Rating, 105,6, also komplett ligaweit mittlerweile. Und ich mag sie ja schon. Ich mag sie ja so einfach, weil sie so als Team spielen, weil sie eine Identität haben. Ich bin halt mal, ja, ich weiß halt nicht, ob sich viel zur letzten Saison geändert hat. Also wenn wir jetzt Richtung Playoffs blicken.
Ja.
Weißt du da was?
Ich glaube, dass wenn sich was geändert hat und was meiner Meinung nach passiert ist, ist tatsächlich Mitchell, der am Anfang der Saison wirkte das ja, also so ein kleines bisschen wie auch bei Tatum und Simmons, dass man mit sehr, sehr enormen Erwartungen irgendwie an die neue Saison herangetreten ist, so tolle Rookie-Saison und auch noch bessere Playoffs und das geht jetzt genauso weiter und jetzt, das hier ist der nächste Superstar und das war jetzt in den ersten Saisonwochen, vielleicht auch Monaten, nicht unbedingt der Fall, aber es ist jetzt mehr und mehr der Fall und also genau wie ich im Sommer auch irgendwie gesagt habe, die Jazz sind für mich wahrscheinlich nach Golden State und Houston das drittbeste Team im Westen. Das war dann lange Zeit überhaupt nicht der Fall, aber sie kommen halt immer mehr, also weil so, da hat man auch schon öfter drüber geredet, so der Schedule war am Anfang hart, sie hatten mehr Auswärtsspiele als alle anderen Teams irgendwie sehr früh in der Saison und hatten nie so richtig einen Rhythmus gefunden. Mittlerweile haben sie den, die Defense ist ein krasses Fundament, wie man das halt so kennt. Gobert fühlt sich mittlerweile ein bisschen wohler damit, auch mal am Perimeter zu verteidigen und nicht nur nach hinten zu droppen, was vorher schon eine kleine Schwachstelle war, also gerade wenn man sich erinnert an letzte Saison in der zweiten Runde gegen Houston, wo halt Chris Paul vor allem dieses dieses Absinken halt aus der Mitteldistanz eiskalt irgendwie jedes Mal bestraft hat und die Jazz daran echt ein bisschen verzweifelt sind. So, ob das wieder genauso funktionieren würde, weiß ich nicht. Und wie gesagt, Mitchell entwickelt sich halt krass gerade als primärer Ballhändler. Mhm. Dieses Spiel jetzt gegen Milwaukee und auch vorher gegen Denver, das waren halt beides so Punkte, wo er im vierten Viertel eigentlich fast die ganze Zeit den Ball in der Hand hatte, auch dann de facto Point Guard gespielt hat. Also gegen Denver war Rubio gar nicht dabei. Gegen Milwaukee war Rubio zwar wieder dabei, hat aber nur 20 Minuten gespielt, weil er halt noch angeschlagen war und so ein bisschen.
Und auch am Ende relativ wenig gespielt. Also
genau, am Ende war er gar nicht mehr drin und Mitchell hat halt dann den Ball bekommen und das war nicht unbedingt schlecht. Also, weil er einfach irgendwie immer besser daran wird, Entscheidungen zu treffen. Und also
dieser eine Bullet Pass war krass.
Ja.
Gegen die Bucks. Gegen zu Crowder, glaube ich, in der Ecke. Also irgendwie aus der eigenen Hälfte, einmal quer durchs Feld, aber haargenau.
Genau. Und so gegen die Bucks hast du eigentlich gesehen, dass der halt mittlerweile sein Arsenal wächst quasi. Also er hat einen krassen Mix irgendwie an Abschlüssen drin, so hat den Dreier, kann zum Korb gehen, kann finishen, hat alle möglichen komischen Floater, die er auspacken kann. Und wenn er gedoppelt wird, ist er aber auch mittlerweile ein viel besserer Passer noch als letzte Saison. Und ich glaube, in der Hinsicht hat er sich halt auf jeden Fall entwickelt. Und also auch das ist ja was wir, glaube ich, im Sommer auch schon erkannt haben. Je mehr sich Mitchell entwickelt, desto größer werden auch die Chancen von Utah halt in den Playoffs noch so ein bisschen weiterzukommen vielleicht sogar. Und da würde ich schon sagen, es läuft ganz gut. Also sie haben jetzt, nachdem sie jetzt nochmal zwei sehr, sehr starke Gegner geschlagen haben, ist der restliche Schedule laut Tankathon, einer meiner Lieblingsseiten im Internet, der leichteste, der überhaupt noch besteht in der NBA. Sie haben absolut noch Chancen, so unter die Top 4 zu kommen. Heimvorteil wäre, glaube ich, nicht unwichtig für die Jazz. Und dann ist halt die Frage, also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann wieder zumindest in die zweite Runde gehen kann, je nach Matchup. Und dann wiederum stellt sich für mich schon so ein bisschen die Frage, wie es dann weitergeht im Sommer, weil das Spiel gegen Denver war jetzt das 8. in dieser Saison ohne Rubio. Das 8., was sie gewonnen haben ohne Rubio. Es gab zur Deadline ja diese Gerüchte, dass sie Conley holen wollten für Rubio. Einfach weil sie da dachten, dass vielleicht jemand anders einen besseren Fit haben könnte neben Mitchell. Und da Rubio jetzt im Sommer unrestricted free agent wird, kann ich mir es irgendwie ganz gut vorstellen, dass das jetzt dann die letzten paar Wochen zusammen mit Rubio sein werden. Und dass sich das halt an der Position so ein kleines bisschen verändert wird bei den Jazz.
Das ist möglich. Also könnte ich mir auch vorstellen. Das ist halt die Frage, wer dann Rubio ersetzen soll. Also oder ob du, also oder meinst du, dass die Mitchell permanent zum primären Ballhändler machen wollen?
Also ich könnte es mir schon vorstellen.
Stile von Damian Lillard zum Beispiel.
Ja, also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen, weil sie, also zumindest solange sie Joe Ingles haben, haben sie halt einen sehr guten sekundären Playmaker. Ja, und also ich glaube, das ist auch so einer der Schlüssel, warum das so gut funktioniert, wenn Mitchell de facto der Point Guard ist und Rubio halt nicht dabei ist, dass halt der Ball noch ein bisschen mehr in die Hände von Ingles auch kommt, der einfach wahrscheinlich der beste Pick-and-Roll Playmaker im Kader ist. Und der einfach auch sehr gut darin ist, Entscheidungen zu treffen. Und meistens wird dann, statt Rubio steht dann halt Royce O'Neal mit im Starting-Lineup, der defensiv gut ist und der halt einen sichereren Wurf hat. Und dadurch hast du halt so ein kleines bisschen eine andere Statik auf dem Court. Mhm. Und das an sich könnte das schon Potenzial haben. Aber ich meine, dass sie jetzt jemanden wie Conley offensichtlich ja auch interessant haben, zeigt wiederum auch, dass sie sich auch eine andere Lösung gut vorstellen können. Aber ich weiß gar nicht, in welche Richtung es geht. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wer denn im Sommer vielleicht Bock hätte zu kommen.
Und Utah war jetzt noch nie der große Markt für Free Agents, muss man halt auch sehen. Genau. Also klar, das Team an sich, könnte ich mir schon vorstellen, dass es interessant ist. Einfach, ja, aufgrund des Talents, das da ist und vielleicht auch aufgrund der Identität und gut gecoacht und so. Aber ja, Salt Lake City ist ein schwieriger Markt, glaube ich. Also, was man so...
Ja, da kommt nur ein bestimmter Spielertyp hin, schätze ich mal. Ne?
Ja.
Und sicherlich nicht die Top-Tier.
Kyrie zum Beispiel wäre doch perfekt eigentlich für, ne?
Kyrie wäre ein Traum in Salt Lake City. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem er und Mitchell nebeneinander, die sich dann wie bei diesem Spider-Man-Meme so aufeinander zeigen und etwas verwirrt
genau. sind. Genau. Nee, aber ich finde auch, also gerade so Lineups, wo daneben, also jetzt haben sie ja mit Korver auch noch, also quasi mit Mitchell, Ingles, Korver und Crowder. Plus dann entweder Favors oder Gobert. Funktioniert relativ gut, finde ich. Also auch gerade, wie du sagst, also als mit Ingles als Premier oder als sekundärem Ballhändler. Und ich finde es halt schon immer geil, Joe Ingles zuzuschauen, so diese augenzwinkernde Intelligenz auf dem Feld irgendwie. Weil das ist so, das ist halt, das ist wie der alte Onkel auf dem Freiplatz, der halt weiß, dass er mehr Plan von der ganzen Sache hat als alle anderen und auch weiß, dass er sich nicht mal andersweise so schnell bewegen muss wie alle anderen, aber halt dann jedes Mal so wieder einen nach links schickt, einen nach rechts schickt und so. Das finde ich immer ganz geil. Auch defensiv finde ich, man macht das immer geschickt. Also weißt du, wie er so seine Gegenspieler so ein bisschen in die Arme seiner Big Man geleitet sozusagen.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Paul George immer noch Albträume von ihm hat. Das war letzte Saison in den Playoffs schon echt krass. Also wie jemand, der aussieht wie Joe Ingles, jemanden, der aussieht wie Paul George, irgendwie vom Punkten abhalten konnte und tatsächlich teilweise richtig aus dem Spiel nehmen konnte. Und das Geile ist, also was Ingles halt ausschaut, der weiß das halt ganz genau. So,
Der weiß,
dass er so rein von der Athletik und von der Optik letztendlich nichts verloren hat in der NBA. Und der freut sich daran. Deswegen, wenn er jetzt jemanden hochnimmt, dann sieht man ihm das auch an. So, ja, geil, ist mir wieder einer auf den Leim gegangen.
Ja,
ist
halt genau,
so ein bisschen, ist ein bisschen der Billy Hoyle der NBA.
Schöner Vergleich. Gefällt mir gut.
Nur bei Leuten,
auch besser als der Robben-Vergleich.
Nur bei Leuten, die ich sehr gerne mag, wie Billy Hoyle und Joe Ingles.
Also ich finde die Jazz als Team, also ich hatte auch so zum Beispiel in die Bucks das Gefühl, sie attackieren jetzt noch ein bisschen mehr. Irgendwie versuchen dadurch irgendwie noch mehr den Gegner in Bewegung zu bringen. Und gerade Mitchell macht es relativ gut, aber eben auch Ingles. Und dann auch im Pick and Roll damit mit den Großen und mit Favors hat relativ gut funktioniert. Also da bin ich schon mal gespannt. Und Mittel, ich hatte während dem Spiel hatten sie auch einen ganz interessanten Stat eingeblendet, dass Mitchell, also vor dem Spiel quasi der viertbeste Scorer in der zweiten Hälfte war im neuen Jahr, also seit Januar quasi. Also hinter Harden, Beal und George mit 14,7 Punkten in der zweiten Hälfte. Was ja auch schon dafür spricht, also dass er immer mehr weiß, wann er wie übernehmen kann, muss und will. Und da hat auch ganz gut gepasst, was Matt Harper gesagt hat, also der Co-Kommentator der Jazz, dass er sein Ballhandling groß verbessert hat. Und Januar, Februar läuft auch echt gut. Also Januar, glaube ich, 29 Punkte von Mitchell im Schnitt. Und, 27,7. Dazu 41,2% Dreier. Februar wieder ein bisschen runter, 25,4 und 32,8% Dreier. Aber trotzdem geht's halt, also wenn du es jetzt die Gesamtsaison betrachtest, geht die Tendenz halt deutlich nach oben. Und ich meine, das ist, klar ist er derjenige, der am Ende bestimmen wird, wie weit die Jazz kommen. Und vielleicht, wenn sie, wie du sagst, das Team dann so aufbauen, dass er tatsächlich vielleicht irgendwann der primäre Ballhändler wird. Also ich meine, mittlerweile spielt er auch, also in Januar, Februar um die 5 Assists. Und er halt so einen scorenden Ballhändler gibt quasi und man dann halt noch drumherum irgendwie entsprechendes Material holt. Ja, kann da schon viel gehen. Also gerade auch, Playoffs muss halt immer sehen, wie es halt mit Gobert dann wird. Ne? Also ich meine, wie weit ein anderes Team das halt ausnutzen kann, auch wenn er, wie du sagst, mittlerweile ein bisschen lieber draußen am Perimeter verteidigt, aber ob da halt irgendwann doch noch der Moment kommt, in dem es halt schwierig wird. Aber das wird man dann je nach Matchup, denke ich, auch wieder sehen. Also muss man mal abwarten.
Ja, da bin ich auch gespannt, das zu sehen. Also ich glaube, Gobert ist einfach jemand, der relativ stolz ist und der sich das halt genau gemerkt haben wird, wie das gegen Houston in den letzten Playoffs war und der halt seitdem versucht haben wird, ein Gegenmittel zu finden. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie es dann ausschaut jetzt in den kommenden Playoffs. Sollte es nochmal zu dem Matchup OKC gegen Utah kommen, ich hätte da richtig Bock drauf. Also einerseits, weil es viel über Utah zeigen würde und gleichzeitig, weil es viel darüber offenbaren würde, ob das jetzt wirklich ein neuer Paul George ist, der so ein Top 5 Spieler in der NBA in dieser Saison definitiv in der Regular Season ist, ob der das dann auch in den Playoffs ist. Also, fände ich sehr spannend, sollte es nochmal dazu kommen, auch wenn es jetzt Standings technisch eher nicht danach aussieht, als wäre das in der ersten Runde, aber schauen wir mal.
Ja, den fände ich auch gut. Vielleicht in der zweiten Runde ja dann. Who knows?
Möglich ist es. Also Utah ist irgendwie ein Team, das halt aufgrund dieser Defensivstärke, zum Beispiel, wenn es jetzt dann mal eine Serie gegen Denver wäre oder so. Denver hat jetzt so eine gute Saison gespielt und bei Denver ist irgendwie mein Grundvertrauen immer noch nicht wahnsinnig riesig. Und bei Utah ist es halt wegen der Defensivstärke irgendwie ein bisschen eher da. Auch weil wir halt letzte Saison schon mal gesehen haben, dass es funktionieren kann. Bei den Nuggets, ich weiß immer noch nicht, wie gut das funktionieren kann, wie sie spielen. Und die Defense wird halt irgendwie auch gefühlt von Woche zu Woche wieder ein bisschen löchriger. Und ist sehr, sehr davon abhängig, dass Paul Millsap halt spielt.
Vielleicht holen sie auch nur Luft für die Playoffs. Kann natürlich auch sein.
Definitiv. Kann natürlich sein. So, Nikola Jokic holt schon ganz tief aus.
Also da hat der Westen auf jeden Fall einige Themen anzubieten in den Playoffs, womit wir aber direkt in den Osten kommen könnten, theoretisch, wenn du nicht noch irgendwas zu den Jazz unbedingt zu sagen hast.
Für den Moment, glaube ich nicht.
Nämlich zum brutalen Rennen um die letzten Playoff-Plätze im Osten. Und im Endeffekt geht es da gar nicht mehr um so wahnsinnig viele Plätze, weil, also, die Bucks sind safe, also safe, die haben sich schon qualifiziert. Die Raptors würde ich auch safe, die Pacers auch. Dazu die Sixers und auch deine Celtics, würde ich jetzt sagen, kommen auch rein, auch wenn es nicht optimal läuft.
Ja, ich meine, dieses Jahr werden ja 38 Siege reichen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch einen holen, aber das wird dann schon gerade so
genau, lang. Also es sieht gut aus. Dann sind eigentlich so ein bisschen, also die Nets hatten sich eigentlich so ein bisschen auf 6 festgesetzt, haben dann aber jetzt 3 in Folge verloren, sind momentan nur noch auf 7.
Ja, sie haben 9 der letzten 13 verloren.
Ja, genau. Und dann, dann die Pistons, dazu die Magic, die Heat und die Hornets. Also die Magic stehen bei 35 Niederlagen, gerade jetzt gegen die Cavs verloren, auf 8 momentan. Heat bei 34 Niederlagen auf 9. Charlotte bei 34 Niederlagen auf 10. Und genau, die Pistons auf 6 sind bei 31-31. Und interessant ist einerseits Brooklyn. Ich glaube, Brooklyn wird sich, also, oder kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich wieder fangen werden. Aber ich glaube, jetzt mit Caris LeVert, den musst du jetzt wieder so ein bisschen integrieren. Dann Spencer Dinwiddie. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, so eine kleine Umwucht, die sie jetzt wieder hinkriegen müssen. Und glaube ich aber auch werden. Also dass sie am Ende dann schon, dass es für die Playoffs reicht am Ende. Und da hast du halt die Pistons mit 10 Siegen aus den letzten 13 Spielen. Da hat jetzt irgendwie auch keiner so mich richtig damit gerechnet, ne?
Nee, also die Pistons sind halt wirklich so eine, in vielerlei Hinsicht einfach eine Wundertüte. Also auch wenn es jetzt mal dann über ein paar Wochen wirklich gut gelaufen ist. Also du kannst bei denen jederzeit ein Spiel erwischen, wo halt niemand einen Wurf trifft und wo es dann einfach nur absolut verheerend ist und so eins der schlechtesten Offensivteams, die du in der gesamten Liga finden wirst. Und dann gibt's aber auch so Zeiten wie jetzt in letzter Zeit, wo dann jemand wie Reggie Jackson, der sowieso spielerisch vielleicht die größte Wundertüte der NBA ist, dann auf einmal konstant gut ist. Du hast einen Ish Smith, der in letzter Zeit richtig stark aufspielt. Andre Drummond, der richtig gut ist. Und dann kann das schon auch mal laufen. Und das ist dann trotzdem irgendwie ein Team, was jetzt, glaube ich, nicht, wo man nicht sagen kann, das ist jetzt wahnsinnig gut. Und, also sie haben jetzt in dieser starken Zeit zwar auch 2-3 echt gute Gegner geschlagen, aber auch ein paar, also viele eher, sagen wir mal, mäßige. Aber ich meine, es reicht dann. So, das ist halt das Playoff-Rennen im Osten. Weil, also, um kurz zu verdeutlichen, wie deprimierend das ist. Ich habe vorhin kurz überlegt, ob ich dafür argumentieren soll, dass die Hawks es ja auch noch schaffen könnten, aber das ist dann doch etwas zu absurd, die bisher 22 Siege haben. Das ist bei 18 noch Ausstehenden, das ist dann doch eher unwahrscheinlich.
Es ist unwahrscheinlich. Aber es ist nicht ausgeschlossen im Osten. Wobei ich finde, bei den Pistons musst du schon auch sehen, also, sie haben halt schon den besten Spieler dieser ganzen Teams wahrscheinlich da unten drin. Ich meine, weil Griffin spielt schon eigentlich eine brutal starke Saison. 25,5 Punkte, 36,6% von draußen. Ist auch so ein bisschen der Leader, so ein bisschen der Grumpy Leader. Also er macht so ein bisschen auf LeBron. Also da gab es ja schon mal dieses geile Postgame-Interview vor ein paar Wochen, wo er gerade so ein bisschen, also sie haben knapp gewonnen, glaube ich, gehabt. Und er kotzt gerade so ein bisschen ab und dann schneidet Reggie Jackson so ein paar Grimassen in die Kamera und Blake Griffin meint danach so, zu dir komme ich gleich noch, mein Freund, als Reggie Jackson schon nicht mehr im Bild war. Und jetzt hat er vor kurzem auch wieder gesagt, irgendwie, wir hatten einen guten Lauf, viele Teams haben mal einen guten Lauf, Sechster oder Siebter zu sein, ist absolut nichts, worauf man stolz sein kann. Also er ist da schon so ein bisschen, er treibt es so ein bisschen an, hat gleichzeitig aber auch gesagt, dass sie am Anfang enge Spiele gewonnen haben, obwohl sie gespielt haben, wie sie gespielt haben. Jetzt gewinnen sie, weil sie so spielen, wie sie spielen. Also auch wenn du sagst, die Pistons sind nicht gut, also die letzten 13 Spiele haben sie die viertbeste Offense, die viertbeste Defense, das zweitbeste Net-Rating, die letzten 11 Spiele sogar das beste Offensive-Rating der ganzen Liga. Also klar, es immer kommt ein bisschen auf die Gegner an, aber ja, also sie haben die Sixers geschlagen, die Raptors jetzt am Wochenende ohne Kawhi. Ist klar, Load-Management und so, muss auch mal pausieren. Ich glaube halt, ich sehe sie jetzt auch nicht als unfassbar gutes Team an, aber ich glaube, unangenehm wären sie für den einen oder anderen schon. Also gerade wenn wir uns jetzt überlegen, Stand jetzt, wäre es jetzt, ging es gegen die Pacers? Und klar, wir alle unterschätzen die Pacers seit Jahren eigentlich und tun es irgendwie weiterhin und gerade nach der Oladipo-Verletzung noch, aber wäre, glaube ich, wäre für Indiana schon kein cooles Matchup, zumal halt eben Griffin deutlich der beste Spieler wäre dieser Serie.
Ja, das könnte schon ein bisschen unangenehm werden. Und also, ich glaube, das, was halt in den letzten Wochen gut läuft, ist, dass die Pistons offensiv nicht mehr wie halt vorher zu 100% davon abhängig sind, was er macht, sondern dass halt auch noch ein paar von den anderen irgendwie ihre Würfe treffen. Und das, also nachdem sie Reggie Bullock abgegeben hatten, dachte ich eigentlich, jetzt wird's halt noch finsterer mit in Sachen Shooting, aber dann haben sie halt Wayne Ellington geholt und tatsächlich läuft das im Moment ganz gut. Aber das ist so ein bisschen das, was ich halt meine mit Wundertüte. Ich kann da jetzt nicht irgendwie sicher sagen, dass ich mich jetzt darauf verlassen würde, dass Reggie Jackson dann auch in den Playoffs, wenn es gegen Indiana geht, was halt ein sehr, sehr gutes Defensivteam ist.
Ja, stimmt, ja.
Dass der da offensiv zur Geltung kommt. Und Andre Drummond nach wie vor ein extrem limitierter Offensivspieler. Ich weiß nicht, wie der gegen eine gute Defense wie die Pacers dann zurechtkommt. Deswegen.
Der sich aber mehr auf seine Stärken besinnt wieder. Also weniger wirft und wieder mehr am Korb arbeitet.
Das ist schon richtig, nur also es ist ja nicht so, dass er da jetzt irgendwie wahnsinnig viele Moves hat, sondern er lebt ja irgendwie dann vom Pick and Roll oder Offensive Rebounds. Und das, ich sag mal, ein klug verteidigendes Team, was so ein bisschen Zeit hat, sich vielleicht ein bisschen darauf einzustellen, kann das, glaube ich, schon, vielleicht jetzt nicht zu 100%, aber schon, kann das schon limitieren. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich den Pistons jetzt in einer Playoff-Serie irgendwas zutrauen würde. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ich sicher bin, dass sie die Playoffs erreichen werden, weil von den Teams, die da so rumdümpeln, sind sie, denke ich mal, wahrscheinlich schon das Stärkste. Vielleicht sind es auch die Nets, aber also Stand jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es eher die Pistons sind, aber ja, ich glaube, nach diesen ersten fünf im Osten, und da nehme ich Indiana rein, trotz Oladipo-Verletzung, fällt es halt schon sehr, sehr krass ab.
Nee, also ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, die Pistons sind jetzt fixer Upset quasi für in den Playoffs. Oder da muss man einfach schauen, wie das Matchup ist, beziehungsweise wie dann auch eben Jackson performt. Oder auch Luke Kennard, der momentan 40% von draußen trifft, seit 2 Monaten. Aber trotzdem, also genau, ich meine, im Endeffekt, darum geht es ja momentan. Also für mich sind sie auch eigentlich fix in den Playoffs. Also im Endeffekt geht es halt eigentlich für 3 Teams um einen Platz so ein bisschen, oder? Also für Orlando, Miami und Charlotte, so um den letzten.
Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass die Nets halt schnell sich wieder fangen, dann ja. Und dann, ich meine, Orlando ist halt abgefahren, ne? Wenn man sich mal anschaut, was die so in letzter Zeit machen, allein seit dem All-Star-Break hat Orlando, Moment, wo hatte ich es mir aufgeschrieben? Genau, sie haben nach dem All-Star-Break hatten sie 6 Spiele, Siege geholt gegen Toronto, die Warriors und die Pacers, verloren gegen die Cavs, die Knicks und Trommelwirbel die Bulletten. Also, sagen wir mal, gewonnen gegen 3 Top-Teams, verloren gegen 2 Kack-Teams und...
Und ein Top-Team.
Ja. Okay. Oder sagen wir einfach die Bulls, sie sind ihre eigene
Kategorie. Oder einfach die Bulls, genau. Das ist,
genau. Ja. Und also vor dem All-Star-Break hatten sie direkt einen 5-Spiele-Winning-Streak. Die Defense der Magic ist auch richtig gut und also so... Grundsätzlich von der Form über die letzten Wochen spricht schon auch extrem viel für Orlando. Gleichzeitig ist das, also die Unerfahrenheit und die teilweise Dummheit zeigt sich dann doch in Spielen, die man dann gegen die Cavs oder die Knicks oder, tut mir leid, auch die Bulletten verliert.
Mitten also okay, im Playoff-Push. Nee, du hast recht. Nee, auf jeden Fall. Also es ist halt auch einfach noch so noch ein bisschen sehr Wundertüte. Aber ich würde jetzt, wenn ich mir jetzt die 3 Teams anschaue, also Charlotte, Orlando und Miami, wäre jetzt für mich das beste Team, in Anführungszeichen, das talentierteste Team auch, wären die Magic eigentlich. Und dann ist halt jetzt die Frage, was am Ende entscheidend ist. Miami ist vielleicht so ein bisschen am homogensten, also vom, einfach auch so, wenn du die letzten Jahre betrachtest, also was, wie dieses Team gewachsen ist, in Anführungszeichen, also jetzt nicht riesig, aber es ist halt irgendwie so eine gewisse Konstante und der beste Spieler ist für mich in Charlotte. Also mit Kemba Walker.
Ja, definitiv.
Und dann ist halt die Frage, was am Ende entscheidet. Ich meine, bei den Hornets.
Außer man will jetzt ganz lauwarm noch Washington mit reinnehmen mit Bradley Beal. Da können wir auch noch drüber reden. Also die sind ja jetzt auch noch nicht komplett abgeschlagen.
Ja, sind noch nicht komplett raus. Stimmt.
Aber ich glaube es jetzt auch nicht, dass die da noch reinkommen.
Nee, also sind jetzt auch bei 4-6 in den letzten 10. Ja, also da ich glaube, du kannst dich bei den Wizards nicht wirklich drauf verlassen, dass sie nochmal so eine richtige Serie starten. Also möglich ist es natürlich, aber ja, also wahrscheinlich würde ich Orlando momentan so ein bisschen favorisieren, dass die am Ende noch reinrutschen.
Ja, also wenn ich mir das anschaue, wie die Tabellen Tabelle im Osten jetzt aussieht, dann glaube ich eigentlich auch, dass die drei Teams da, die da jetzt aktuell auf 6, 7 und 8 stehen, also die Pistons, Nets und Magic, dass sie es wahrscheinlich auch schaffen werden. Also Orlando hat noch, also von den verbleibenden Teams da, den leichtesten noch ausstehenden Schedule. Dann kommt auch schon Detroit. Bei den Nets sind noch ein paar mehr schwerere Aufgaben drin, also sogar deutlich schwerere. Sie haben laut Tankathon den drittschwersten Schedule, der noch offen ist, aber an sich halte ich sie auch von der Qualität her einfach für ein Stück besser als jetzt sowohl die Hornets als auch die Heat. Deswegen, ja, würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass die drei es letztendlich machen.
Zumal die ja auch erstmal gewinnen müssten, also die Hornets und die Heat, wenn es bei den Nets nicht läuft. Interessant finde ich macht's, dass Charlotte und Miami noch zweimal gegeneinander spielen. Charlotte und Orlando noch einmal und Orlando und Miami auch noch einmal. Also da kann sich untereinander auch noch so ein bisschen was verschieben.
Ja, diese Duelle am Ende der Saison, so bringt man dann wenigstens noch mal ein kleines bisschen Würze in ein unfassbares Schneckenrennen am Ende. Oder was heißt in der zweiten Hälfte einer Conference? Es ist ja nicht mal am Ende einer Conference, sondern in der zweiten Hälfte der Playoff-Plätze wird es ja schon extrem finster.
Guter Hinweis, glaube ich, um zur Stat der Woche zu kommen, oder? Weil damit hätten wir dieses Schneckenrennen abgesagt oder abgehakt. Und die Stat der Woche ist in dieser Woche die 4,27. Genau so viele Meilen lief Zach LaVine nämlich in dem vierfachen Overtime-Spiel der Bulls bei den Hawks am Freitag, das die Bulls selbstverständlich gewonnen haben, weil Suicides.
Die Kondition war auf jeden Fall ausschlaggebend.
Ja. Es konnte nicht anders kommen. Also Jim Boylen hat es wahrscheinlich irgendwie im Urin gehabt, dass so ein Spiel irgendwann auf sie zukommen wird und hat gesagt, Freunde, egal was wir können, aber Hauptsache wir laufen länger als der Gegner und mehr als der Gegner. Und Zach LaVine hat es eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Also ganz kurz zum Vergleich, Bradley Beal führt die Liga an, was zurückgelegte Meilen angeht pro Spiel, mit 2,8. Also LaVine hat es nochmal deutlich überboten. Hat natürlich auch deutlich länger gespielt, aber war ein ganz, ganz geiles Spiel. Also es ist auch jetzt irgendwie ganz, ganz schön, auch kurz auf das Spiel zurückzukommen. Oder was heißt geil? Also ich meine, es waren auch viele Unzulänglichkeiten, aber LaVine mit 47 Punkten, 9 Assists, 9 Rebounds, Trae Young mit 49 Punkten, 9 Rebounds, 16 Assists, Otto Porter 31 Punkte, Lauri 31 Punkte, glaube ich. Also ich, und dann halt direkt natürlich am Sonntag das Rematch. Also vielleicht ist da so eine kleine Rivalität in the making zwischen den Hawks und den Bulls. Zwei Teams mit Potenzial.
Geht's darum, wer weniger verteidigen kann in Zukunft. Ja.
Ja, genau.
Nee, aber also war schon unterhaltsam. Also ich meine, es ist halt krass bei einem Spiel, das so lang geht, wie so diese Stats-Inflation zu sehen. Aber also gerade bei Teams, die halt wirklich beide nicht wahnsinnig viel Defense spielen, aber trotzdem natürlich irgendwie mega spektakulär. Also alles, was über die erste Overtime hinausgeht, ist zwar für die Journalisten vor Ort, die irgendwie mit einer Deadline ihre Stories abliefern müssen, eine absolute Katastrophe, aber für alle anderen, die sich irgendwie faul auf dem Sofa ablegen oder so und einfach nur ein bisschen
noch ein Bierchen aufmachen
einfach nur
können.
Ein bisschen Buletten gegen Haken sehen können, ist es halt einfach nur unterhaltsam und es hatte schon was.
So ein 168, 161.
Ja, das ist schon ein relativ amtlicher Score. Ich glaube, das dritthöchste aller Zeiten, ne?
Ich glaube, ja, dritthöchste. Das ist
sportlich.
Und ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Sonntag hat man dann gesehen, dass der ein oder andere ein bisschen Tribut zahlen musste. Also weder LaVine noch Lauri waren auch nur ansatzweise fit. Also da war dann wahrscheinlich die Suicides am Samstag waren dann wahrscheinlich
ein bisschen problematisch. Ja, und Trae Young war auch nicht fit, deswegen hat er mit seinem krassen, rüpelhaften Verhalten auch direkt diese Ejection provoziert. Das musste ja passieren.
Ja,
so wie er da ausgerastet ist, ne? So wie er sich da verhalten hat, also das hat wirklich in meiner Liga nichts verloren. Ich hab meinen Kindern
so verhält,
direkt die Hände vor die Augen genommen, damit sie das nicht sehen, wie da jemand komplett durchdreht.
Ich weiß nicht, wo bleibt da die Kinderstube? Also das ist einfach
unglaublich.
Wahnsinn. Also erstmal, dass er beim sein erstes technisches Foul sich abholt, nachdem ihm Chris Dunn einfach unvermittelt einen auf den Hinterkopf gibt. Ja, finde ich eine Frechheit. Dass er da nicht einfach weitergeht.
Punkt 1. Dass er sich einfach auf den Boden setzt und ruhig ist.
Ja, genau. Und Punkt 2, und dann halt also auch dieser
der
Blick.
Der guckt den einfach an.
Ja,
der hat ihn ja nicht anzugucken. Das ist ja nicht in einem Museum dort.
Chris Dunn hat sich ja auch bewegt. Also weißt du, war kein Ausstellungsstück. Aber man muss natürlich sagen, es ist hardcore übertrieben, aber es ist halt, die Regel ist halt scheiße.
Ja, also ich musste über die Begründung von dem Referee auch echt ziemlich lachen. Also so von wegen, ja, wenn man einen bestimmten Spieler anguckt, dann ist das, dann verhöhnt man den. Also es ist taunting. Mhm. Wenn man irgendwen anguckt,
ja,
dann ist es okay, weil dann ist es feiern. Aber wenn man einen, genau, bestimmten anguckt, dann geht es gar nicht. Was für, ja, eine Kacke.
Ja, ganz ehrlich. Hätte, also vor allem so, für sowas ein zweites technisches muss halt irgendwie,
ja,
dann auch nicht sein.
Ich meine, ne? Ja, genau, Fingerspitzengefühl auch. Und so. Also man hat ja als Referee schon auch immer noch die Möglichkeit, so ein ganz kleines bisschen Regelauslegung zu machen und mal zu sagen, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Punkt, wo man sagen muss, der muss jetzt runter. Der Typ, der, ja, vielleicht so der einzige,
genau,
Grund ist, warum die meisten Leute dieses Spiel eingeschaltet haben, weil die halt ganz gern sehen wollen, was Trae Young da so macht.
Hey.
Nicht du, die meisten Leute.
Das kannst du bei ganz vielen anderen Duellen sagen, aber
nicht bei diesem Prestige.
Entschuldigung.
Tut mir leid. Ja, nee, aber, genau. Also ich meine, bei James Harden oder LeBron werden ja Schrittfehler auch nicht abgepfiffen. Von daher, dann kann man bei, ja, Trae Young sich das auch mal sparen, wenn er jemanden anguckt, ihn dafür
rauszuholen. Ja, weil er den nicht mal lang angeguckt. Also es war nur
ein kurzer Blick. Er hat den Rücken angeguckt, ne? Das ist halt auch noch das Geilste. Er hat ihn ja nicht irgendwie angestarrt.
Chris Dunn hat sich mal mitbekommen, ja. Ja, es war Quatsch. Die Hawks haben trotzdem gewonnen. Übrigens auch noch kurzer Shoutout an Mr. Doublespin Robin Lopez, der sich im vierten Viertel unten rechts im Lowpost gegen Alex Len durchsetzen wollte und sich zweimal um die eigene Achse gedreht hat, eher den Ball dann butterweich reingelegt hat. Sensationell.
Stark.
Was auch eine Alter, heute läuft's. Es ist die Sensationsüberleitung zu unserem Award.
Ja, das ich stimmt. Aber ich muss auch noch
ganz kurz einen
Shoutout an uns loswerden, weil wir am Donnerstag noch gesagt haben, ja, dass man sich Spiele der Hawks ruhig mal angucken kann, weil die meist relativ unterhaltsam sind. Und jetzt kommt zu deiner Überleitung.
Ja. Stimmt. Aber hauptsächlich Shoutout an dich, weil du hast es
ja. Ja, aber gesehen. Du hast dafür die ganze Zeit von den Bulls geredet, wie du das halt so machst.
Eben. Und die, von denen kann man sich Spiele mittlerweile auch anschauen. Eben. Kommen wir damit zum Award. In dieser Woche gibt es nämlich den Robin Lopez Trostpreis Award. Viele Teams hätten Robin Lopez gern gehabt, so er sich denn hätte rauskaufen dürfen können wollen aus seinem Vertrag in Chicago. Er durfte nicht. Ich glaube, John Paxson hatte nicht so Bock. Und die Warriors hätten ihn sehr gern gehabt. Sie haben sich gedacht, noch ein bisschen Länge unterm Brett, ein bisschen Rebounding. Ging nicht. Aber jetzt kommt ein alter Bekannter zurück. Haben wir kurz vor Beginn dieser Aufnahme erfahren. Andrew Bogut, sobald die Saison in Australien beendet ist, spielt er momentan in Sydney. Sobald da alles geklärt ist, geht's wieder zurück in die Bay Area zu seinen alten Buddies und er stellt sich noch ein bisschen unter den Korb für den Rest der Saison.
Stellt ein paar dreckige Screens.
Ist geil. Ein paar dreckige Screens, genau. Oh ja,
stimmt. Das wird gut.
Stimmt. Ja. Kein Robin Lopez natürlich.
Ja, wer ist das schon?
Also die pure Offensivmacht wird den Warriors natürlich ein bisschen abgehen von Robin Lopez, aber Andrew Bogut auf jeden Fall. Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass es keinen richtigen Buyout-Markt gibt, natürlich für die Warriors gar nicht so schlecht.
Ja, also halt einfach, also nicht, dass er jetzt da die Riesenrolle spielen wird, aber es ist schon so ein kleines bisschen, ja, wahrscheinlich auch noch eine Absicherung in Sachen Boogie, weil auch wenn das irgendwie in letzter Zeit nicht wahnsinnig viel thematisiert wird, so nachdem der Start mit Boogie ziemlich gut verlaufen ist, ist halt mittlerweile, seine Minuten sind nicht unbedingt die allerbesten der Warriors und die Defense leidet schon darunter. Jetzt muss man bei Bogut natürlich gucken, inwieweit er sich vernünftig bewegen kann auf NBA-Niveau. Also in Australien ist er jetzt MVP und Defensive Player of the Year, glaube ich, gerade der Saison geworden und bewegt sich wohl gut. Aber ja, das ist auch ein bisschen, ist halt eine andere Belastung. Also es sind erstens 30 Spiele pro Saison und zweitens natürlich ein bisschen andere Konkurrenz. Muss man mal schauen, ob er da jetzt dann auf NBA-Niveau groß was machen kann. Aber ansonsten ist er zumindest halt noch auch als so ein bisschen Mentor-Lockerroom-Präsenz halt da, der im Notfall Boogie noch ein bisschen zeigt, wie er noch dreckigere Screens stellen kann und so. Und allein ja, das genau, ist ja halt immer schon positiv. Braucht man ja.
Auf jeden Fall. Und damit mehr als würdig für den Robin Lopez Trostpreis Award.
Ja, absolut.
Jetzt könnten wir natürlich direkt die ganze Geschichte hier beenden. Oder wir machen euch noch kurz auf einen Artikel von Kevin Arnewitz von ESPN aufmerksam. Einfach nur, weil der Ole spricht auch immer relativ gern davon, wie chaotisch die ganze Geschichte bei den Suns so abläuft. Und wie komisch dieser Besitzer Robert Sarver ist. Kevin Arnowitz Story geht da jetzt mal ein bisschen ins Detail. Ich weiß nicht, möchtest du diesen kleinen Auszug, möchtest du ihn rezitieren, der da momentan kursiert, oder?
Ja, warum nicht? Ich mach das jetzt mal auf Englisch, wenn ich das jetzt gerade noch auf Deutsch übersetzen muss, dann das macht mein Hirn nicht mehr mit. Aber ich mach's jetzt einfach mal auf Englisch.
Ja.
4 years after naming McDonough general manager, Sava acquired some live goats from a Diana Taurasi event at Talking Stick Resort Arena and planted them upstairs in McDonough's office.
Ja. Ganz kurz, das ist ja auch schon geil, dass auf einem Event von Diana Taurasi, also ihres Zeichens eine der besten Spielerinnen der WNBA.
Die beste, deswegen GOAT.
Oder die beste, genau. dass es da GOATs gibt.
Absolut.
Also, das finde ich schon gut. Ja, okay, weiter.
Sorry. The stunt was both a practical joke and an inspirational message. The Suns should find a GOAT of their own, one who dominates like Taurasi. Also, ne? Diverse Ziegen im Büro von Ryan McDonough.
Dem macht, ergibt Sinn. Intention
absolut.
Kann ich nachvollziehen. Ja, finde ich auch nett, so ein bisschen kreativ und so, nicht mit dem Dampfhammer raus, sondern, ne?
The goats, unaware of their metaphorical connotation, proceeded to defecate all over McDonough's office.
Also auf Deutsch haben ordentlich reingekackt.
Sie haben das Büro vollgeschissen.
Ja.
Letztendlich einfach nur das. Und das ist eine Anekdote aus diesem wirklich lesenswerten Artikel. Ja. Kann ich nur allen empfehlen. Bei Kevin Arnowitz sollte man sowieso immer lesen.
Ja.
Und bei dieser Story lohnt sich das auf jeden Fall auch wieder. Also wenn man wissen will, warum die Suns sind, wie sie sind, dann dieser Artikel gibt auch so
einen ersten Eindruck. Ja, ja. Hätten wir unseren Service-Auftrag damit irgendwie auch erfüllt und können damit zum Ende kommen für diese Woche. Oder?
Würde ich sagen.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns wie immer recht herzlich, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen natürlich, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Wäre immer sehr gut. Schreibt uns an, wenn ihr wollt, mit Anregungen, mit Fragen, mit Kritik. Rezensiert uns sehr gerne auf iTunes, weil es eine sehr, sehr gute Sache ist. Ich weiß, ich sage das jede Woche, aber vielleicht haben wir auch irgendwie neue Hörer, die es noch nie gehört haben und sich dann denken, verdammt gute Idee, mache ich mal. Und ja, ansonsten erzählt es natürlich gerne weiter, wenn es euch gefallen hat, und hört gerne nächste Woche wieder rein. Und wie gesagt, wir sind wieder im alten Rhythmus, das heißt, nächsten Montag geht's weiter, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich.
Scheißt irgendjemand ins Büro,
genau. Wobei, Moment, am Ende werden wir noch verklagt.
Nicht uns.
Nicht uns, genau. Reingehauen.
Reingehauen.